möchte noch zu Beginn mit uns beten. Ja, wir haben den Abend überschrieben mit dem Thema die singende Gemeinde, Theorie und Praxis. Das ist hier entstanden, als ich vor ein paar Wochen das Thema hatte, die betende Gemeinde, Theorie und Praxis. Da dachte ich, man braucht eigentlich nur ein Wort austauschen und dann haben wir das nächste gute Thema für uns. Die singende Gemeinde, Theorie und Praxis. Theorie und Praxis, wir brauchen beides. Und so möchte ich es heute ähnlich halten wie zuletzt bei dem Thema die betende Gemeinde. Ich möchte nicht nur etwas über das Singen in der Gemeinde sagen, sondern ich möchte es auch mit euch gemeinsam tun, singen. Wir lernen also auch heute wieder in diesem dualen System, in der Einheit von Theorie und Praxis. Und das mache ich nicht alleine, sondern da wird mir die Inge an der Seite stehen. Immer dann, wenn wir auch zusammen was singen, wird sie dazu was sagen und das Lied auch vorstellen. Und Inge, ich darf dich einfach mal bitten, dass du damit jetzt anfängst.
Ja, wir beginnen mit einem Klassiker, und zwar aus dem blauen Liederbuch, die Nummer 729. Wer lieber aus dem roten singen möchte, da steht es auch drin unter der Nummer 57. Also blau 729 und rot 57. Das Lied ist uns wohl allen bekannt, der Dichter wahrscheinlich weniger. Wer war Johann Metzner? Er hat von 1658 bis 1734 gelebt und war Pfarrer in der Oberlausitz. Dort hat er den Grafen Zinzendorf gut gekannt. Die beiden waren allerdings eine Generation auseinander, der Zinzendorf war erheblich jünger. Aber die beiden kannten sich sehr gut und Graf Zinzendorf hat ihn mal mit einem folgenden Satz charakterisiert: Er ist ein im Ofen der Trübsal geläuterter Christ. Von seinen zahlreichen geistlichen Liedern von Metzner ist heute nur noch das Lied, was wir gleich singen werden, bekannt. Es ist 1704 entstanden. In diesem Jahr brannte das Haus ab, sein Haus ab. Er war ja Pfarrer und er verlor sein ganzes Hab und Gut, konnte aber sich mit seiner Familie retten. Es wird berichtet, dass er auf den Trümmern seines Hauses sitzend dieses Lied gedichtet hat. Das ist schon ein starkes Stück, finde ich. Und wenn man sich daraufhin den Text der einzelnen Verse ansieht, mit welcher Inbrunst er seinen Körper, seine Zunge, seinen Mund auffordert, mit allen Kräften Gott zu loben und zu preisen, dann bekommt dieses Lied eigentlich noch ein ganz anderes Gewicht für uns. Und ich bitte, dass wir vielleicht auch mal im Hinterkopf die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, so ein bisschen dabei bedenken. Und wir singen die Verse 1 und 2 und die letzten beiden. Das gilt für beide Bücher. Also, dass ich 1000 Zungen hätte, 1 und 2 und
Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 5, die Verse 18 bis 19: Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Lasst euch vom Geist erfüllen. Ja, wie denn? Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, empfängt von Gott den Heiligen Geist und wird dadurch als Kind Gottes geistlich neu geboren. Wir alle, die wir an Jesus glauben, haben also den Heiligen Geist. Aber wir sind nicht immer erfüllt von diesem Heiligen Geist. Die Bibel sagt, wir können den Heiligen Geist in uns betrüben und dämpfen. Durch Sünde und Ungehorsam, durch Gedankenlosigkeit und Trägheit. Oder dadurch, dass wir uns von vielen anderen Dingen in unserem Leben so erfüllen lassen, dass der Heilige Geist in uns ganz zurückgedrängt wird. Wie auch immer, wir sind nicht immer von dem Heiligen Geist erfüllt. Wenn ein Feuer niederbrennt, dann muss man es wieder anfachen, indem man Holz oder Kohlen nachlegt, indem man ihm frischen Sauerstoff zuführt. Das kennt ihr alle vom Lagerfeuer oder vom Grillen. So muss auch das Feuer des Heiligen Geistes in uns immer wieder neu angefacht werden. Gottes Wort, Gebet und die Gemeinschaft der Glaubenden sind solche Mittel, durch die das Feuer des Heiligen Geistes in uns immer wieder neu angefacht wird. Eine Kohle, die isoliert auf dem Grill herumliegt, wird verlöschen. Ich denke, die Erfahrung habt ihr beim Grillen alle auch schon gemacht. Aber wenn wir die Kohlen auf dem Grill zu einem Haufen zusammenschieben, können wir das Feuer neu entfachen. In unserem Wort aus Epheser 5 nennt Paulus einen ganz speziellen Weg, das Feuer des Heiligen Geistes in uns wieder neu anzufachen. Er schreibt, lasst euch vom Geist erfüllen. Damit meint er, lasst dieses Feuer des Geistes in euch wieder neu angefacht werden. Lasst euch vom Geist erfüllen. Wie? Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Indem, das habe ich mir in meiner Bibel unterstrichen, indem. Denn indem beschreibt das Mittel, das Paulus hier vorschlägt, um uns neu vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen. Das geistliche Lied in der Gemeinde, das gemeinsame Singen in der Gemeinde soll also bewirken, dass wir neu vom Geist erfüllt werden. So wie wir unseren Grillkohlen Sauerstoff zufächeln, so soll auch dem Heiligen Geist in uns durch das geistliche Lied, durch das gemeinsame Singen neue Luft zugeführt werden. Indem wir miteinander singen, schreibt Paulus, reden wir zueinander in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Wir sprechen uns Gottes Wort zu. Wir richten uns nach oben hin zu Gott aus. Wir treten gemeinsam vor Gott. Und deshalb singen wir auch zu Beginn jeder Versammlung, damit diese innere Ausrichtung auf Gott und sein Wort geschieht. Damit wir neu vom Heiligen Geist erfüllt werden. Damit unser innerer Empfangskanal sauber eingestellt wird und wir hörbereit werden für das Reden Gottes. Dies alles aber soll in einer geistlichen und ehrlichen Weise geschehen, nicht fleischlich und manipulativ. Und deshalb geht es hier nicht um irgendwelche Lieder, sondern um Psalmen, Loblieder und geistliche Lieder. Der Oberbegriff ist hier das geistliche Lied. Es geht um Lieder, die vom Wort und vom Geist Gottes geprägt sind. Lieder, die das Wort und den Geist Gottes in unser Herz hineintragen. Lieder, die Jesus verherrlichen und Gott loben. Lieder, die nicht unseren fleischlichen Menschen künstlich aufputschen und manipulieren wollen, sondern unseren geistlichen Menschen in die Gegenwart Gottes führen. Und deshalb reden wir im gemeinsamen Singen auch nicht nur zueinander, sondern wir singen und spielen dem Herrn. Ihm, dem Herrn. Diese zweite Dimension gehört beim Singen in der Gemeinde immer dazu. Wir singen nicht nur uns selbst, wir singen auch nicht nur den anderen. Wir singen und spielen dem Herrn. Sind wir uns dessen bewusst? Deshalb sollen wir dem Herrn nicht nur mit den Lippen, sondern mit unserem Herzen singen und spielen. Denn Gott sieht immer unser Herz an. Wenn wir ihm von Herzen singen, dann klingt es in den Ohren Gottes wunderbar, auch wenn einige schiefe Töne dabei sind. Das ist die große Verheißung, nach der Willi schon seit vielen Jahren im Chor mitsingt. Wenn wir ihm aber nicht von Herzen singen, dann kann es musikalisch noch so perfekt sein. Es wird Gott nicht gefallen. Singen wir also gemeinsam in diesem dreifachen Bewusstsein. Wir wollen uns neu von dem Heiligen Geist erfüllen lassen. Wir wollen uns einander das Wort Gottes zusprechen, zu singen. Und wir wollen dem Herrn mit unseren Herzen singen und spielen. Ja, auch spielen. Dazu später mehr. Jetzt wollen wir es wieder gemeinsam tun. Inge.
Ja, zu diesem Teil habe ich die Nummer 825 im Blauen rausgesucht. So, das ist auch ein Klassiker, aber da haben wir wirklich in jeder Strophe ein Glaubensschild, einen festen Pfahl, der musikalisch sozusagen in die Erde gestampft wird und an dem man sich festhalten kann. Das ist ein Lied von Paul Gerhardt, der uns kein Unbekannter ist. Wer sich noch erinnern kann, in der Freizeit 2007 war er das Generalthema für unsere gemeinsame Veranstaltung. Aber ich sage noch mal so das Wichtigste von ihm. Als Waise aufgewachsen, von den Wirren und Nöten des Dreißigjährigen Krieges betroffen und durch den Streit zwischen Reformierten und Lutheranern hier in Berlin und in der Mark Brandenburg um Lohn und Brot gebracht. Er war Pfarrer in der Nikolaikirche, musste Hals über Kopf bei Nacht und Nebel sozusagen das Land verlassen und fand dann Zuflucht in Lübben. Lübben gehörte damals zu Sachsen. Und aus der großen persönlichen Not und den vielen Glaubenskämpfen sind seine Lieder entstanden, die auch heute noch Trost und Freude im Glauben schenken. Und so ein Dennoch-Lied nenne ich diese Lieder immer, weil ich immer an den Psalmvers erinnert werde, Psalm 73, dennoch bleibe ich stets an dir. Und so beginnt ja auch dieses Lied, sollte ich meinem Gott nicht singen. Und dann kommt in der dritten Strophe, wir singen die erste und dann die dritte, sein Sohn, da ist also Jesus Christus uns vor Augen geführt. Die vierte, sein Geist, der Heilige Geist, der uns immer wieder neu beleben muss. Wir haben es gerade gehört. Und die letzte, die achte ist dann die letzte, weil denn weder Ziel noch Ende sich in Gottes Liebe findet. Und dieses Thema, alles Ding wert seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit, dieser Lobpreis der Gottesliebe, der ist dann nochmal im letzten Vers nochmal ausgeführt. Also 1, 3, 4 und die letzte.
Paulus geht es in Epheser 5, Vers 19 um das gemeinsame Singen in der Versammlung. Nur dort wird das Miteinander singen zum Zueinanderreden. Im gemeinsamen Singen treten wir als Gemeinde gemeinsam vor Gottes Thron und stellen wir in der Anbetung Gottes die Einheit der Gemeinde dar. Diese Einheit der Gemeinde beschreibt auch Psalm 148, 12 bis 13. Junge Männer und auch Jungfrauen, Alte samt den Jungen, sie sollen loben den Namen des Herrn, denn allein sein Name ist hoch erhaben, seine Hoheit ist über Erde und Himmel. Männer und Frauen, Alte samt den Jungen, sollen gemeinsam den Namen des Herrn loben, weil wir alle Glieder eines Leibes sind. Sollen wir diese Einheit auch im gemeinsamen Lobpreis vor Gott darstellen? Wir singen nicht jeder für uns alleine. Wir singen dem Herrn gemeinsam, Alte samt den Jungen. Das ist für unser Fleisch schwierig, denn es gibt altes Fleisch und junges Fleisch. Und beide haben einen sehr unterschiedlichen Musikgeschmack. Da wir aber von unserem Herrn nun einmal auch als Alte und Junge in einem Leib zusammengefügt sind und gemeinsam den Herrn loben sollen. Deshalb gründen wir eben nicht spezielle Versammlungen für Alte und Junge, getrennt, wo jeder singen kann, was ihm gerade so am liebsten ist, sondern wir singen gemeinsam, in einer Versammlung, gemeinsam altes und neues Liedgut. In dem Geist und in der Gesinnung, von der Paulus ganz allgemein in Philipper 2 spricht, ab Vers 2. Und jetzt nehmt diese ganz allgemeine Grundeinstellung, die Paulus hier für uns in der Gemeinde beschreibt, nehmt die in ihrer Allgemeinheit, aber auch speziell in der Zuspitzung auf das gemeinsame Singen. Erfüllt meine Freude. Und hier schreibt Paulus nicht nur für sich. Ich denke, das ist aus dem Herzen Jesu gesprochen. Unser Herr selbst sagt uns, erfüllt meine Freude. Wollen wir Jesus Freude machen? Hier ist ein Weg. Erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid. Nichts aus Eigennutz, was mir jetzt nützt, was ich für mich will, oder eitler Ruhmsucht tut, weil ich mich da darstellen will, sondern dass ihr in Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Und jetzt kommt wieder in dem. Wie achten wir einander höher als uns selbst? Wie? Indem jeder nicht nur das Seine ins Auge fasst, sondern auch das des anderen. Wow. Also ich soll nicht nur mein Ding durchziehen, das, was mir das Liebling ist, sondern auch das, was anderen gefällt. Und das jetzt mal zuzuspitzen, auch in den Bereich des gemeinsamen Singens. Das gilt eben auch für Jung und Alt in der Wahl des Liedgutes beim gemeinsamen Singen. Wir dürfen alte Lieder singen und wir dürfen auch neue Lieder singen. Und wir dürfen dem Herrn nicht nur mit unserem Herzen singen und spielen, sondern wir dürfen ihm auch mit den verschiedensten Instrumenten spielen. Psalm 40, Vers 4: Und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt. Wow. Gott legt auch neue Lieder in unseren Mund. Einen Lobgesang auf unseren Gott. Gibt ganz viele Stellen in der Bibel, ich war überrascht, die davon reden, dass Gott uns ein neues Lied schenkt und dass wir Gott ein neues Lied singen wollen. Also es ist was ganz tief Biblisches, das neue Lied. Psalm 33, 1 bis 3, jubelt ihr Gerechten über den Herrn, den Aufrichtigen ziemt Lobgesang. Das ist unser Ding, dafür sind wir da. Uns ziemt Lobgesang. Preist den Herrn mit der Zither. Spielt ihm auf der zehnseitigen Harfe. Singt ihm ein neues Lied. Spielt schön auf den Saiten mit Jubelschall. Und dann der bekannte Psalm 150, 1-6. Halleluja! Lobt Gott in seinem Heiligtum. Lobt ihn in der Feste seiner Macht. Lobt ihn wegen seiner Machttaten. Lobt ihn in seiner gewaltigen Größe. Lobt ihn mit Hörnerschall. Lobt ihn mit Harfe und Zither. Lobt ihn mit Tamburin und Reigen. Lobt ihn mit Saitenspiel und Flöte. Lobt ihn mit klingenden Becken. Lobt ihn mit schallenden Becken. Oh, ist laut. Alles, was Atem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Leute, tun wir nicht so, als wäre nur die Orgel, nur das Klavier ein geheiligtes, für den Gottesdienst geeignetes Instrument. Das ist nicht wahr. Das sagt die Bibel ganz anders. Von daher, wenn Paulus sagt, singt und spielt dem Herrn mit euren Herzen, gilt das auch für das Spielen. Und da dürfen wir den ganzen Reichtum, den Gott an Gaben, auch an musikalischen Gaben, den Menschen und speziell auch seiner Gemeinde schenkt, den dürfen wir auch nutzen, darstellen. Und deshalb lasst uns dem Herrn immer wieder ein neues Lied singen. Nun, wir können nicht jedes Lied ein neues Lied singen. Das wird schwierig, das ist auch klar. Muss man weise mit sein. Es wird gesagt, 70-80% in einer Versammlung sollten bekannte Lieder sein, damit man auch gleich von Herzen mitsingen kann. Aber dann darf auch immer wieder ein neues Lied dabei sein. Und lasst uns dem Herrn auch spielen mit unseren Herzen und mit den verschiedensten Instrumenten. Gott hat uns so reich beschenkt. Und diesen Reichtum dürfen wir auch in so einem Lied gut Ausdruck verleihen. Gemeinsam, Alte mit den Jungen. Ich hätte an dieser Stelle gerne jetzt ein paar Junge da gehabt, die uns mit Gitarre oder Ähnlichem was spielen, aber die sind eher mittwochabends zumeist aus den verschiedensten Gründen verhindert, sodass wir dieses breite Spektrum, wie wir es ja dann Sonntag mehr haben, dass wir das mittwochs in der Bibelstunde nicht so stark vertreten haben. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt gemeinsam singen. Inge, ich darf dich bitten.
Aus dem Roten Liederbuch, wieder ein, natürlich ein neues Lied, wobei es so neu vielleicht nur auch nicht mehr ist. Die Nummer 107. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar und vollkommen. Das ist also ein Bibelvers und ich glaube aus dem 119. Psalm, ne, könnte man da das entnehmen. Und das Lied ist so schön übersichtlich gegliedert. Man beginnt erst mit einem richtig flotten Kehrreim und dann geht es in eine ganz schlichte Melodie. Und auch in einen ganz schlichten Text, aber trotzdem, obwohl er von jedem kleinen Kind verstanden werden kann, ist er aussagekräftig. Und das finde ich gerade so schön an diesem Lied. Und auch immer dieser Gegensatz zwischen einem schwungvollen Kehrreim und einer etwas ruhigeren Melodie finde ich hier sehr gut gelöst. Es ist sein Wort, was hier gepriesen wird. Und mir ist es, obwohl ich das Lied noch nicht so oft gesungen habe, nach dem zweimal Durchspielen, sofort ins Ohr gegangen und ich werde es gar nicht wieder los. Und es ist wunderbar geeignet, das auch auswendig zu singen. Mal eine kleine Anregung. Wer ist nun der Liedautor? Walter Gschwandtner. Ein Klick bei Google hat mir das Aha-Erlebnis geschenkt. Ein freundliches Ehepaar lachte von einem Foto mich an. Sie sind etwa in meinem Alter oder vielleicht auch ein bisschen jünger. Und im Hintergrund waren viele Kinder dunkler Hautfarbe zu sehen. Also das Rätsels Lösung. Walter Gschwandtner mit seiner Frau, sie ist ein Missionsehepaar und arbeitet im Auftrag der Deutschen Missionsgesellschaft in Kenia. Sie betreuen dort ganz aktuell ein Schulprojekt, das auch von vielen Kindern aus islamischen Familien besucht wird. Also wer Interesse hat und Internet hat, kann da mal reinklicken.
Aber ich denke immer, wenn wir uns als alt und jung jetzt schon bei Google begegnen, sollte das beim Singen eigentlich auch klappen. Das ist wirklich toll, dass du da so drin bist. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die uns auf wunderbar anschauliche Weise den geheimnisvollen Zusammenhang zwischen dem gemeinsamen Lobpreis Gottes und dem Sieg in unserem geistlichen Kampf verdeutlicht. Als ich vor ein paar Wochen hier gesprochen habe über die betende Gemeinde, da habe ich euch die Geschichte erzählt von Mose und Aaron und Hur auf dem Berg, die gebetet haben. Wenn sie gebetet haben, dann war im Tal Josua und das Volk hatten die Oberhand und konnten die Feinde besiegen. Das war so eine Geschichte, wo Gott uns ganz klar diesen Zusammenhang zeigen möchte, diese Kausalität zwischen Gebet und der Art und Weise, wie unser geistlicher Kampf abläuft, Sieg oder Niederlage. Das entscheidet sich am Gebet. Gebet macht den Unterschied. Das hatten wir vor einigen Wochen. Und jetzt findet sich genau so eine Parallelgeschichte, nicht nur für das Gebet, sondern auch für den Lobpreis Gottes in der Bibel. In 2. Chroniker 20 lesen wir das, ab Vers 14. Und auf Jahaziel, von dem hören wir sonst nicht weiter in der Bibel, aber in dem Moment war er der Mann, über den Gott sich offenbaren wollte. Und auf Jahaziel, den Leviten, von den Söhnen Asafs, das war diese Sängertruppe, auf ihn kam der Geist des Herrn mitten in der Versammlung. Mitten in der Versammlung. Und er sprach: Merkt auf, ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge. Denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Morgen zieht gegen sie hinab. Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Zieht ihnen morgen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Und sie machten sich des Morgens früh auf und zogen aus der Wüste Tekoa. Und bei ihrem Auszug trat Josaphat hin und sagte: Hört mir zu, Juda und ihr Bewohner von Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott, vertraut ihm, dann werdet ihr bestehen. Und glaubt seinen Propheten, seinem Wort, dann wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck, indem sie vor den zum Kampf Gerüsteten auszogen und sprachen: Preist dem Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Das ist jetzt eine Strategie, die werdet ihr in keinem Militärhandbuch finden. Man stellt das Musikchor vorne an. Also ich war an meinem Geburtstag bei Friedemann, der hat mitgespielt, Bundeswehr-Musikchor. Aber die waren nicht in der Schlacht, sondern im schönen Konzertsaal. Was die hier machen ist, in die erste Reihe, ganz nach vorne, wo es am gefährlichsten ist, wo die erste Feindberührung stattfindet, da steht die Sängertruppe. Da wird der Chor hingestellt. Und zu der Zeit, Vers 22, und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon, Moab und die vom Gebirge Seir, die gekommen waren gegen Juda. Und sie wurden geschlagen. Was ist der entscheidende Satzteil? Zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, da begann Gott zu handeln. Da wurden die Feinde geschlagen. Als Jesus, wir hatten die Stelle am Eingang, nach dem Passafest, als er auf dem Weg nach Gethsemane ist, als er da mit seinen Jüngern anfing, ein Loblied zu singen, was hat Gott in diesem Moment gemacht? Er hat dem Teufel auch einen Hinterhalt gelegt. Der dachte nämlich am Kreuz, er hat gewonnen. Und stattdessen hat er da verloren. Und auch das hängt wieder zusammen mit diesem Loblied. In dem Moment, als sie mit Jubel und Lobgesing anfingen, da begann Gott zu handeln. Da wurden die Feinde geschlagen. Und so lasst auch uns in das gemeinsame Gotteslob ganz bewusst in der Gewissheit einstimmen, dass Gott da beginnt zu handeln, wo wir beginnen, ihn zu loben.
Da gibt es ja eigentlich nur ein Lied, was man jetzt noch singen kann dazu, ne? Im blauen Buch, die Nummer 269. Das ist ja das Lied der Reformation. Und nun stehen wir ja auch genau noch vor dem Jubiläumsjahr. Also passt ja alles prima heute. Luther soll es ist nicht bewiesen, aber in vielen Berichten wird es überliefert, Luther soll dieses Lied auf dem Weg zum Reichstag in Worms in der Nacht vom 15. zum 16. April 1521 gedichtet haben. Da war er kurz vor Worms, letzte Station auf dieser Reise, und er wusste ja nicht, wie es ausgehen würde. Er hat durchaus auch mit dem Scheiterhaufen rechnen müssen. Das Lied hat dann sich sehr schnell verbreitet. Der Buchdruck war ja gerade frisch erfunden, und die fliegenden Blätter, so nannte man also diese schnell gedruckten Sachen, die dann einfach verteilt wurden oder ganz preiswert waren, durch fliegende Blätter wurde es rasend schnell verbreitet. Es ist für alle Generationen von Christen ein Bekenntnislied und ein Trostlied in vielen schwierigen Glaubenskämpfen und auch wirklichen Kämpfen gewesen und hat so manchen in aussichtsloser Lage im Glaubensmut gestärkt. Auch die Melodie stammt ja von Luther, und damit ist ihm ein wahrhaft genialer Wurf gelungen. Und es wird ja immer wieder gesagt, dass Luther also ein sehr musikalischer Mensch war und sehr viel praktiziert hat. Und wenn man sich jetzt mal die Melodie ansieht, das heißt, wir haben sie da nicht drin, aber wir werden es ja gleich singen, diese drei Anfangstöne, ne, die so stark wiederholt werden, das ist wie eine Fanfare, und damit wird also schon gleich der Charakter betont. Und dann bewegt sich die Melodie auch nur im Raum einer Oktave. Also es ist kein großer Tonumfang, keine große Schwierigkeit und geht dann so mit einem kleinen Schlenker abwärts, was dann besonders trutzig wirkt. Und außerdem Melodieteile und Versmaß passen deckungsgleich zusammen. Also das geht sofort ins Ohr und man hat auch sofort, wenn man die Melodie hört dann den Text wieder. Ich habe hier noch einen kleinen Text. Da wird berichtet, was dieses Lied einmal in einem besonderen Fall ausgerichtet hat. Dieses Buch ist von Klaus Heitzmann, der ja auch als Liedautor und Komponist ja gut bekannt ist. Und er erzählt das also hier von dem Lutherlied. Es war am Abend des 27. Dezember 1731 in Kaufbeuren im Allgäu. Gerade sollten die Tore der Stadt geschlossen werden, da erschienen 40 Männer und berichteten dem überraschten Rat der Stadt, dass sie wegen ihres evangelischen Glaubens brutal aus Salzburg vertrieben worden seien. 800 weitere Flüchtlinge wären mit ihnen aus Österreich gekommen und sie lagerten jetzt vor den Toren der Stadt. Man bäte untertänigst und herzlichst die Kaufbeurer darum, sie in ihre Stadt aufzunehmen. Der erstaunte und natürlich auch etwas überraschte Rat musste sich über diese bedenkliche Lage erst einmal beraten. Währenddessen sangen die Heimatvertriebene das Lied »Ein feste Burg ist unser Gott«. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Und dieses glaubensstarke Singen berührte den Rat und die Bürger der Stadt so sehr, dass sie ihre Häuser öffneten und sie aufnahmen. Ganz aktuell auch in unserer Flüchtlingssituation. So, wir singen jetzt aus diesem Lied die erste Strophe. Ich lese dann die zweite und dritte vor und wir singen dann noch die letzte.
Textzeilen singe, wie hier in dem letzten Vers, dann dichte ich manchmal die für mich um, die zwei, während ich sie singe, wenn ich sage, hey, das traue ich mich jetzt gar nicht zu singen. Ja, und das ist okay, das ist okay. Wir wollen diesen Abend mit einem Blick auf den großen Horizont der Heilswege Gottes beschließen. Offenbarung 5, Abvers 6. Und ich sah, inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der 24 Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, unseren Herrn. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, das ist der Vater. Und als das Lamm, unser Herr, das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Als wir über die betende Gemeinde vor einigen Wochen gesprochen haben, da hatte ich auch diesen Text, allerdings nicht ganz so weit. Da haben wir gesehen, dass bei dieser Intronisierung, bei diesem Machtantritt unseres Herrn am Thron Gottes, die Gebete der Heiligen aller Zeiten als Räucherwerk mit dabei sind. Auch die, die bisher noch nicht aus den verschiedensten Gründen ihre Erfüllung finden konnten. Jetzt sind sie dabei. Und wir sehen, dass bei dieser Intronisierung, bei diesem Herrschaftsantritt unseres Herrn, nicht nur die Gebete der Heiligen dabei sind, sondern jetzt wird auch gesungen. Die haben Instrumente und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig. Und dann beschreibt der Text, wenn ihr das weiterlest in Offenbarung 5, wie dieser Lobpreis ein Kreis nach dem anderen schlägt, sodass es am Ende heißt, und jedes Geschöpf und jede Zunge, egal im Himmel, auf der Erde, unter der Erde, jede Zunge lobte und pries und betete an. Würdig. Du bist würdig. Und wir dürfen uns auf diesen großen Tag freuen, wo wir mit dabei sind und dann mitsingen können. Aber wir dürfen uns auch darüber freuen, dass wir heute schon, im Kreis der Gemeinde, im Kreis der Kinder Gottes, heute schon das vorwegnehmen dürfen, ihn zu loben, ihn anzubeten. Wer denn sonst, wenn nicht wir, seine Gemeinde? Und in der Vorfreude auf dieses gemeinsame Lied vor dem Thron Gottes wollen wir heute schon im gemeinsamen Singen vor den Thron Gottes treten und den anbeten, dem unser ganzes Leben als Lobpreis gehören soll. Ja, manchmal sagen einige, ach, der Lobpreis im Lied, dein Leben soll ein Lobpreis sein. Ja, na klar. Aber warum denn das eine gegen das andere ausspielen? Das eine ist der Lobpreis im gemeinsamen Lied. Da spricht die Bibel von der Frucht der Lippen, die wir dem Herrn bringen im Lobpreis. Und dann ist natürlich klar, darauf darf sich der Lobpreis Gottes nicht beschränken. Unser ganzes Leben soll etwas sein zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Dazu helfe uns Gott im Singen, im Beten, im Dienen, als Gemeinde gemeinsam und jeder für sich an seinem Platz. Mit einem Abendlied wollen wir nun diesen Abend gemeinsam beschließen.
Blau 709. Und wir singen die erste und die dritte Strophe und die beiden letzten. Und beim Singen erinnern wir uns daran, das Lied war ja auch in der Freizeit ganz ausführlich behandelt, dass die Strophen zweigeteilt sind. Paul Gerhardt beschreibt, wie er sich auszieht und schlafen geht. Und jedes Mal, wenn er ein Kleidungsstück ablegt, sinniert er und vergleicht das mit dem geistlichen Ausziehen und hat das jetzt so immer in diesem Vergleich so gegenübergestellt. 1, 3 und die beiden letzten.
Vater, so danken wir dir für diesen Abend. Wir befehlen uns in deine guten Hände. Wir bitten dich für all die, die heute nicht da sein konnten, die in Krankheit, Schmerz, Anfechtung, Traurigkeit stehen. Sei ihnen nah, tröste, stärke, segne, behüte sie, Herr. Du weißt, an wen jetzt jeder Einzelne von uns hier denkt und welche Namen jetzt vor dir genannt werden. Segne sie. Hab Dank, dass wir dieses Vorrecht hatten, heute Abend hier sein zu dürfen. Bring uns gesund und wohlbehalten nach Hause. Bewahre uns in dieser Nacht. Und lass uns etwas sein mit unserem ganzen Leben zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade.